Agencies. Der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim Alexandra Notz.
Herzlich willkommen bei What's Next Agencies. Mein heutiger Gast ist Josie Ludewig, Director of Strategy and Communications bei Jolie Berlin, einer datengetriebenen Social Media Agentur mit rund 90 Mitarbeitenden. Wir sprechen über ihren persönlichen Karriereweg in der Marketingbranche, der zwischen etablierten und disruptiven Strukturen verlief. Josie hat früh Verantwortung übernommen und festgestellt, dass es ein ganz bestimmtes Mindset ist, das Talente wie sie wachsen lässt. Dazu gehören vier Zutaten: die Anti-Comfort-Zone, also wenn es unangenehm ist, dann ist es richtig so. Das Inkubator-Mindset, da geht es darum, die Agilität und das Tempo zu halten. Early Ownership, also bereit, wenn du es bist, die Menschen ins kalte Wasser zu werfen und ihnen aber ein bisschen dabei zu helfen. Und letztlich auch Energies Up, also Intuition Raum zu geben, aus ihrer Sicht wahnsinnig wichtig. So, jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der neuen Folge. Hallo liebe Josie, herzlich willkommen bei What's Next Agencies.
Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Wirklich eine absolute Freude. Auch, wie schon gesagt, mein erster in Real-Life-Podcast. Sehr, sehr cool.
Ja, ich freue mich auch. Ich finde es immer toll, wenn wir uns irgendwie persönlich sehen, um über die Zukunft der Agenturen zu sprechen. Das ist noch viel schöner als digital über den Screen. Wir haben uns ja ein Thema rausgepickt, was ich finde einerseits ganz wunderbar zu dir persönlich und deinem bisherigen Weg passt, aber auch zu der Agentur, in der du als Director Strategy and Communications arbeitest, nämlich Jolie Berlin.
Genau.
Wir haben einfach gesagt, lass uns doch mal über Wachstum sprechen, über persönliches Wachstum, also persönliche Entwicklung, aber eben auch Wachstum der Agentur, denn die ist ja vor mittlerweile 5 Jahren gegründet worden und hat ja seitdem schon ein ganz ordentliches Wachstum hingelegt. Und das ist ja sehr wahrscheinlich kein Wachstum bei Accident gewesen. Insofern ist das total spannend. Wie seid ihr den Weg gegangen? Was waren vielleicht auch Hindernisse, Wachstumsschmerzen? Was ist das richtige Mindset dafür? Aber bevor wir da eintauchen, würde ich tatsächlich ganz gerne mit deiner eigenen Entwicklung, mit deiner Karriere, kann man schon so sagen, beginnen. Hast du am Anfang deines Berufsweges, wir haben ja schon vorher gesprochen, du warst an der Hamburg Media School.
Genau.
Das verbindet uns beide ja, also eine ganz tolle Institution. Hast du damals geahnt, als du deinen Abschluss gemacht hast, dass du mal Director Strategy and Communications in einer Berliner Agentur sein würdest?
Absolut nicht. Aber ich muss sagen, es ist auch so eine Eigenschaft von mir, dass ich irgendwie darauf vertraue, dass immer alles gut wird und mich auf den Weg freue und mich wenig stresse, was die Zukunft angeht, aber trotzdem parallel plane, wenn ich ein Bauchgefühl habe, dass es jetzt Zeit wird. Also ich habe definitiv nicht damit gerechnet. Genau, war an der Hamburg Media School, das hat auch total Spaß gemacht, hatte aber auch teilweise parallel dann so ein bisschen familiäre Probleme. Heißt, es war auch ein bisschen holprig. Und da war natürlich auch der Druck hoch, ne? Also du weißt es selber, da sind Top-Leute und die gehen dann auch alle in die großen Medienhäuser.
Und dann verspürt man den Druck, so ein bisschen nachzuziehen, ne? Irgendwie unbedingt.
Total. Oder halt auch, also Beispiel, die haben ja alle ihre Praktika dann irgendwie bei Gruner und Ja gemacht und Co. Ich war auf Ibiza.
Auch schön.
Auch schön.
Aber es war bestimmt wichtig fürs Leben.
Total. Habe ich auch noch eine Anekdote zu später. Aber genau, nee, ich habe definitiv nicht mit gerechnet, aber wusste, dass ich gerne eine Agentur wollte. Hab mir aber tatsächlich meinen ersten Arbeitsplatz auch einfach daran ausgesucht, dass ich habe bei meinem Onkel direkt nah an der Elbe gewohnt und bin mit meinem Hund immer da zum Elbstrand spaziert und dachte, ach ja, hier arbeiten wir nett. Dann bin ich da lang gelaufen, hab mir aufgeschrieben, welche Agenturen da sitzen und hab mich beworben.
Ach, witzig. Aber das heißt, dein Einstieg war auch tatsächlich in der Agentur.
Genau.
Magst du mal deinen Weg so beschreiben? Also wie war das ab Moment Hamburg Media School bis heute? Also welche Arten von Arbeitgebern hast du gesehen und was war so, ich sag mal, was hat dir geholfen für die heutige Position?
Ja, super gerne. Also wie gesagt, ich bin dann halt tatsächlich aus der Hamburg Media School raus, war auch noch so ein bisschen planlos in Anführungsstrichen, wusste aber, es soll auf jeden Fall Marketing sein, Werbung fand ich spannend, Agentur und bin halt dann wirklich erstmal in eine Digitalagentur gekommen. War da aber knapp nur 6 Monate, weil ich tatsächlich dann schon mit Puls Advertising ins Gespräch gekommen bin. Das war eine der ersten großen Influencer-Marketing-Agenturen. Und ich fand, also ich habe im Bachelor schon eine Facharbeit über Testimonial-Marketing geschrieben und fand die Verbindung von Mensch und Marke schon immer irgendwie besonders. Und gerade Social Media hat es mir halt auch total angetan, privat, aber halt auch irgendwie das Medium an sich. Und bin dann nach 6 Monaten direkt wirklich zu Puls Advertising gewechselt. Ja, und das war auch, würde ich sagen, so ein sehr, sehr, sehr wichtiger Wechsel für meine Karriere, weil ich tatsächlich in der more established Digitalagentur nicht ganz Fuß fassen konnte, war auch ein Projektmanager-Stelle. Ich bin eine absolute Niete im Projektmanagement. Und dann halt wirklich zu Puls zu kommen und da halt auch wirklich Erfolgserlebnisse zu feiern, früh Ownership zu bekommen, das war einfach super und auch super wichtig für mich, um herauszufinden, was ich möchte. habe da wirklich, hatte da eine Campaigner-Stelle, bin dann hoch bis zum Senior-Campaigner, habe auch schon immer gemerkt, eigentlich Konzeption macht mir viel mehr Spaß und Strategie als dann die Umsetzung. In der Umsetzung ging es dann wirklich so rapide bergab. So am Anfang war es dann wunderbar und dann in der Umsetzung wurde es dann irgendwann zäh. Und eines Morgens wurde ich halt irgendwie wach und habe gedacht, ah ja, jetzt nach Berlin. Und da habe ich halt wirklich innerhalb von 3 Wochen gekündigt, ohne einen neuen Job, und dachte, ich muss jetzt nach Berlin.
Wie lange warst du da bei Pals?
Bei Pals 1 Jahr und 8 Monate tatsächlich nur. Mein ehemaliger Chef, weiß ich auch noch, Jonas Wolf, wunderbarer Chef, wirklich sehr prägend auch für mich gewesen. Meint auch, Josi, mach's nicht, bleib noch ein paar Monate, weil man hört ja auch immer, man soll eigentlich Jobs nicht so früh verlassen und leben. Aber ich dachte mir, nee, ich muss jetzt nach Berlin, weil irgendwie war ich da ein paar Mal bei Freundinnen zu Besuch und irgendwie das Straßenbild so inspiriert, dass man immer wieder so aus seinen Gedanken rausgerissen wird. Also ich dachte, jetzt irgendwie der richtige Zeitpunkt. Habe dann, wie gesagt, gekündigt, bin dann nach Berlin, habe mich parallel beworben, bin dann zur RCKT. Also auch eine Digitalagentur, eher klassisch.
Die wurden gerade verkauft, ne?
Ja, die wurden gerade
verkauft. Oder haben sich verkauft.
Genau, die kommen ja irgendwie ursprünglich so ein bisschen aus Rocket Internet rausgegründet. Auch eine sehr, sehr coole Agentur, muss man sagen, aber halt auch eher established. Wenn man sagen muss, Puls war ja wirklich ein Disruptor, also einfach neu in dem Markt. Und man hatte auch gemerkt, dass ich da als Juniorin auch sehr viel schon eigenständig umsetzen und bewegen konnte. Und dann war ich halt bei RCKT, hab da aber auch schnell gemerkt, ui, ist kein Match made in heaven, würde man mal so sagen. Obwohl, cooles Team, coole Projekte, hatte da auch ein coole kleiner Dreh, der Spaß gemacht hat. Aber hab gemerkt, dass ich wach morgens auf und hab ein Ziehen im Bauch.
Woran lag das? Waren das die Strukturen oder das Mindset? Oder beides?
Beides vielleicht. Ich glaube, es waren die Strukturen und ich glaube, ich bin nicht die Person, die gut in ein vorgefertigtes System reinpasst. Mhm. Ich mag es eher, irgendwo reinzugehen und dann auch Sachen mitbestimmen zu können, optimieren zu können und halt Lösungen zu finden. Und wenn man mir sagt, guck mal, da bist du jetzt und das ist der Weg, den du laufen musst, um nach oben zu kommen, das funktioniert irgendwie nicht. Ich war auch nie überdurchschnittlich gut in der Schule, also es war immer so ein bisschen zäh. Mhm. Und dann habe ich halt, wie gesagt, auch in der Probezeit gekündigt, also auch eher untypisch. Und bin erstmal reisen gegangen, kam wieder und dann kam Corona. Und dann hatte ich erstmal wirklich so ein Momentum.
Immerhin hast du die Reise vorher gemacht.
Ja. Immerhin die Reise vorher, aber tatsächlich war es dann so, okay, wo bewerbe ich mich jetzt? Mhm. Das war halt echt so ein kurzes, ich würde schon sagen, so ein kleiner Tiefpunkt. Irgendwie Pandemie, hatte da meine eine Zimmerwohnung in Wedding, Hinterhof. Also wirklich nicht mal Sonne drin. Saß die ganze Zeit in dieser Wohnung, war auch noch krank. Keiner wollte sich mit mir treffen und ich konnte mich nirgendwo bewerben. Mhm. Und tatsächlich hat ein sehr, sehr guter Freund von mir dann so ein bisschen so einen Tritt in den Arsch gegeben. Meinte, Josi, it's not you. Du setzt dich jetzt hin und schreibst Bewerbung. Ist egal, ob da erstmal keine Stellen sind. Aber das habe ich dann auch getan irgendwie. Es war dann echt so ein Aufweckruf. Und dann kam aber auch relativ schnell schon Tinder auf mich zu und hat gesagt, so, hey, wir haben eine freie Stelle. Willst du dich nicht bewerben? Und das war tatsächlich, weil ich hatte damals bei Puls die Möglichkeit, für Tinder zu pitchen. Und habe dann für Tinder gepitcht. Hab den Pitch gewonnen, also auch recht juniorisch noch, mit einem Event auf Ibiza. Das Event auf Ibiza konnte ich mir aber nur so ausdenken, weil ich in meinem MBA an der Hamburg Media School ein Praktikum auf Ibiza gemacht hatte, wusste, was Ibiza verkörpert und wusste, Tinder US hatte schon mal angefragt. Mhm. Das heißt, ich habe das so alles ineinander überfließen lassen, auch wirklich hier Punkte, connect the dots, so ein bisschen rückwärts. Und habe dann quasi das, was eh schon in meinem Kopf war, verkauft und umgesetzt. Und dadurch halt, das war halt für mich so mein erster großer... Also mein erster großer Step, dieses Event auf Ibiza mit CreatorInnen und Community-Mitgliedern. Und Tinder war halt auch hin und weg und dann ging die Zusammenarbeit auch weiter.
Und das die dich nachher angefragt haben, kamen dann auch über den Weg deiner alten Agentur-Kunde-Konstellation.
Genau, das sind zwar nur 2 Kunden gewesen, Lennart und Markus. Also es war jetzt eine sehr dünne Struktur bei Tinder, also wirklich pro Markt 1 bis 2 Personen. Und die haben dann halt auch direkt, als eine freie Stelle da war, gesagt so, hey, bewirb dich doch. Ja, und dann habe ich mich beworben.
Und war das ganz anders als Agenturwelt?
Ja, ganz anders. Also erstmal war ich, habe ich total, also Markus und Lennart sind beide wirklich ganz die smartesten Personen, mit denen ich je gearbeitet habe. Und auch als ich dann dieses, also erstmal waren es wirklich 5 Bewerbungsrunden und halt auch wirklich mit am Ende mit der CMO in LA und da war ich auch, also das war nochmal ein ganz anderes Bewerben. Aber ich hatte halt die Zeit, ich habe mich eingeschlossen eine Woche und habe diesen Case vorbereitet und ich wollte das unbedingt und war dann auch so glücklich, als ich einfach bekommen habe. Mhm. Weil ich die Brand einfach schon immer mega cool fand. Und dann war es halt ein ganz anderes Arbeiten, weil A, war ich halt plötzlich in einem sehr kleinen Team, ein europäisches Team, alles Personen, ich war mit Abstand die Jüngste, es waren alles Personen, die halt wirklich schon bei Meta waren, bei Snapchat waren, bei Bumble waren, bei Google waren, also wirklich alle aus der Branche kamen, Unternehmensberatungen waren und sehr, sehr, sehr seniorisch, sehr, sehr, sehr smart. Mhm. Also ich will nicht sagen, dass das vorher nicht so war, aber es war einfach so wirklich...
Geballt.
Ja. Mhm. Unternehmenssprache war komplett Englisch, was auch erstmal neu für mich war. Und es ging viel mehr um Qualität als um Quantität. Es war ein ganz anderes Tempo. Und das war halt auch super spannend, weil ich am Anfang wirklich um 3 Uhr nachmittags dachte, was, bin fertig. Was mache ich denn jetzt noch? Und ich dachte immer, ich hatte erst Panik und dachte, mir fällt irgendwas runter vom Tisch. Ich dachte, es gibt irgendwas, was ich vergesse. Aber ich hatte einfach noch dieses Tempo von den Agenturen drauf. Und das musste ich, dann konnte ich erstmal runterfahren. Das war auch eine schöne Erfahrung.
Hat man mehr Zeit gehabt zum Nachdenken? Also, total. Weil du hast ja auch gesagt, so Strategiekonzeption, das liegt dir.
Ja.
Das ist mir möglicherweise was, was je nach Rolle auch in Agenturen dann vielleicht aufgrund des Drucks auch vielleicht hier und da zu kurz kommen. Ne?
Total. Und es war echt wirklich schön. Ich hatte, also wie gesagt, diese ganze Dating-Kosmos hat mich total interessiert. Die Gen Z hat mich interessiert. Und ich hatte wirklich Zeit, mich in Themen reinzulesen. Mhm. Ich habe mich teilweise einen Tag dann wirklich in die ganze, als war es auch mit der BPOC, in das ganze Thema reingelesen, habe mir Bücher bestellt. Hab mit Partnerinnen gesprochen. Es war also ein ganz anderes Arbeiten als in den Agenturen. Also es war auch sehr, sehr, sehr spannend.
Und hast du da, ich sag mal, auch so die Strukturen und diese Freiheit vorgefunden, was du eben erzählt hast, ja, die dir ja auch so wichtig ist?
Tatsächlich hatte ich sehr viel Freiheit, dank Lennart und Markus, und hatte dann auch wirklich direkt den Social-Media-Bereich übernommen, habe mit Agenturen wie Kemmler oder auch mit Vergnügen zusammengearbeitet, wir haben Podcast produziert, also die Projekte waren wirklich herrlich. Mhm. Also wir haben da echt einen Podcast zusammen mit Jochen Schroff und Aminata Belli und dann haben wirklich Tinder-Nutzerinnen waren dann Teil in des Blind-Date-Podcasts. Es waren so coole Projekte und ich hatte auch super viel Freiheit, aber natürlich war es Freiheit in meinem Bereich, aber es ist einfach schon ein etabliertes Unternehmen, Tinder. Es war vor 10 Jahren mal ein Disruptor und da gab es halt auch schon viele Strukturen und man konnte auch nicht viel am Produkt verändern und ich habe halt gemerkt, dass es, ich hatte sehr viel Freiheit in der Kreativität, aber jetzt nicht viel, um wirklich was zu verändern.
Also kaum unternehmerische Freiheit.
Keine unternehmerische Freiheit, genau. Nichts Neues erschließen, klar, mal einen neuen Bereich, aber es war auch das Tempo weit langsamer.
Und wie bist du dann zu Jolie gekommen?
Genau, und dann waren auch schon wieder knapp 2 Jahre rum, es gab auch Umstrukturierung und ich habe einfach gedacht, okay, ist der Moment für mich zu gehen, was auch sehr schwer war, weil natürlich Tech Company, Tinder, sehr, sehr, sehr gutes Gehalt, muss man sagen, für die Position. Also sehr, sehr gute Kondition. Einfach auch ein super Karriereschritt. Und dann halt zu sagen, ich gehe jetzt, war auch wirklich so, haben auch teilweise Leute gesagt, warum machst du das? Kann ich deinen Job haben? Mhm. Es war ein Traumjob. Mhm. Und dann kamen natürlich auch in dem gleichen Zuge Angebote von anderen Tech-Unternehmen, die ähnlich waren, auch aus der ähnlichen Branche. Und da war so die Frage, was mache ich jetzt? Also ich hatte wirklich so einen Moment, wo ich dachte, was mache ich jetzt? Werde ich erstmal Freelancerin? Gehe ich zurück in die Tech? Also ein logischer Schritt wäre ja gewesen, das nächste Tech-Unternehmen zu nehmen, da die Karriereleiter hochzuklettern, so mit Ziel irgendwann CMO, ganz weit gedacht. Aber irgendwie hat es sich nicht richtig angefühlt. Mhm. Also es wäre der Weg, der mir auch mein Umfeld meinte, also mach das doch. Es ist doch, also dass du da reingekommen bist. Also ich meine, da gibt es so wenig Stellen. Es hat sich einfach nicht richtig für mich angefühlt. Und dann habe ich den sehr unklassischen Schritt gemacht und habe gedacht, ich gehe zurück zur Agentur. Und da war für mich halt Digitalagentur kam nicht in Frage, weil da habe ich einfach nie reingepasst. Mhm. Was auch nicht sagt, die sind nicht gut oder schlechter als andere Agenturen. Es war kein Match für mich. Und dann wusste ich eigentlich, war ich immer am glücklichsten, war ich bei Puls davor. Mhm. Und da bin ich auch am stärksten gewachsen. Also da hatte ich meine größten Erfolge. Da bin ich ich war im Urlaub und habe mich auf die Arbeit gefreut. Ich habe wirklich so gedacht, so, oh geil, nächste Woche wieder arbeiten.
Best case, auf jeden Fall. Ja.
Genau, und das, ich bin halt sehr, merke, ein Gefühlsmensch. Und wenn ich morgens wach werde und Bauchschmerzen habe und das hält sich, dann ändere ich was. Und bei Puls hatte ich das nie. Mhm. Und dann war es wirklich so, dass ich dachte, okay, ich will zurück zu einem Disruptor, zu einer jungen Agentur und bin dann auch relativ schnell mit Jolie Berlin ins Gespräch gekommen. Und tatsächlich hatten die mich 1 oder 2 Jahre vor Tinder schon mal angefragt. Da hatte ich das Gefühl, ich bin noch nicht an dem Punkt,
Wann war denn das, dass ihr dann zum zweiten Mal wieder ins Gespräch
Also einmal das erste Mal war ganz am Anfang 2018, da wollte ich aber erstmal nicht mehr in der Influencer-Marketing-Agentur. Mhm. Und das zweite Mal war dann Ende 2021?
Also bald 2 Jahre. Ne?
Ja. Genau. Mhm. Ende 2021 und das war Zufall. Also Jonas und Lina meinten auch, ich war mal wieder in ihrem Instagram-Feed und dann meinten sie, ja, komm, da schreiben wir jetzt nochmal. Die wollen wir haben. Und ich hatte eine Woche vorher gekündigt. Also es war wirklich auch
wieder... Du, es sollte so sein, ne? Genau. Manchmal glaube ich an Vorsehung, in dem Fall muss es so gewesen sein.
Ich glaube da auch, ich glaube super daran, deswegen habe ich auch immer schon gedacht, das wird alles gut werden, wenn man mit einem guten Mindset und positiven Mindset, also ich denke immer, man kann jetzt noch gar nicht wissen, was in ein paar Jahren kommt, weil du ja auf einem Punkt stehst und du kannst ja gar nicht über den Berg gucken. Und du musst halt in irgendeine Richtung gehen und dich bewegen, um halt dann wieder die nächsten Türen und Möglichkeiten zu sehen. Und deswegen, man kann nicht, wenn man nur verweilt, am Ende planen, man muss sich bewegen.
Was ich aber total cool finde, also so wie du auch so begeisterungsfähig von dem Weg und den Chancen und den Möglichkeiten erzählst. Ich höre ja auch ganz oft dieses, warum entscheiden sich Menschen für eine Agentur oder für ein Unternehmen? Da spielt das Thema persönliche Entwicklung, also im Sinne von, was lerne ich, was sind vielleicht auch Goodies, welche Freiheiten habe ich, Homeoffice oder nicht und. Und das Lustige ist, du erzählst eigentlich nur über die Themen, an denen du arbeiten durftest. Und das finde ich so faszinierend, weil tatsächlich glaube ich, dass wir uns größtenteils aus dieser Not, die der ganze Fachkräftemangel so mit sich gebracht hat, ganz häufig viel zu sehr mit Prio B-Rahmenbedingungen beschäftigen. Ja. Und viel zu wenig darüber nachdenken, welches Setup brauchen Menschen, ihr Bestes in das Unternehmen einbringen zu können und zu ihren wahren Stärken zu finden. Und dann jeweils auch irgendwie zu überlegen, wo kann ich diese Person einsetzen, dass wir nicht mehr so in diesen Rastern und Schablonen denken, sondern eben wirklich gucken, wie in deinem Fall, nur zu sagen, ich habe da Lust, unternehmerisch auch mitzugestalten und nicht einfach nur die Kästchen auszumalen, die mir vorgegeben werden. Und deswegen finde ich das so erfrischend und habe das auch gesehen. Logischerweise habe ich ein bisschen über Jolie Berlin recherchiert und auf der Website unter Karriere, ganz viele der Established-Agenturen würden jetzt sagen, wir haben hybrides Arbeiten, wir haben dies, wir haben Sportgutscheine, wir haben Bei euch ist davon nichts zu finden? Nee. Gar nichts. Also es ist einfach nur, hallo, wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn du zu uns in unser Team kommst, hier sind die offenen Stellen.
Ja.
Und das finde ich super interessant, weil man ja erwarten würde, in so einer, ich sag mal, neuen, wahnsinnig jungen Agentur, wäre das andere so ein Schwerpunkt. Also so Work-Life-Balance und was tun wir alles dafür und Mental Health und spielt sich ja auch eine Rolle, aber ist bei euch gar nicht so in der Prio 1 nach außen kommuniziert und ist auch nichts, was du jetzt gerade so ins Feld führst. Nee, bist du ein Einzelfall?
Wie meinst du, was du ein Einzelfall?
Ja, weiß ich nicht, gibt es mehr von dir?
Ach so, ja, tatsächlich. Ich glaube, es gibt tatsächlich mehr von mir. Ich hoffe es. Das ist aber ein spannender Punkt, den du gerade angesprochen hast. Habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht, aber das war für mich nie wichtig. Mhm. Ich habe mich gefreut über sehr viele Urlaubstage bei Tinder und über das Gehalt und am Anfang gab es auch noch Mittagessen und habe ich mich drüber gefreut. Mhm. Aber es war nie ausschlaggebend. Mhm. Weil mir macht Arbeiten wirklich Spaß. Und ich denke, es ist so ein wichtiger Teil von unserem Alltag und von unserem Leben. Und dann möchte ich mich mit Inhalten befassen, die mich inspirieren und die mich voranbringen und wo ich Lust drauf habe. Mhm. Und ich meine, also wie gesagt, natürlich haben Agenturen weniger in der Regel Urlaub als Großunternehmen und die zahlen auch ein bisschen weniger als große Unternehmen.
Wobei Agenturen da schon viel besser geworden sind.
Sind sie schon viel besser.
Also ich kenne kaum noch eine, die unter 30 Tagen unterwegs ist. Ach so, okay. Naja, gut, das schneiden wir nachher raus. Alles klar.
Kein Problem. Können wir auch drin lassen, das ist fein.
Okay. Aber sag mal, nochmal mit Blick jetzt auf Jolie Berlin. Also die beiden GründerInnen, Jonas Kuno und Lina Arnold, die sind ja 2018 gestartet, hast du eben auch gesagt. Da haben sie dich das erste Mal angefragt. Und zwar sind sie mit der Mission gestartet, so steht es auch bei euch auf der Website, Social Media Marketing smarter, transparenter und messbarer zu machen. Und bei all dem seid ihr extrem data-driven, ne? Eine eigene Plattform und all das gemacht. Was bedeutet es konkret und wofür steht die Agentur heute? Also was ist so Dreh- und Angelpunkt? Was ist die eigene Positionierung, das eigene Angebot?
Ja, also tatsächlich wirklich als datenbasierte Influencer-Marketing-Agentur gestartet damals, weil Jonas und Lina kommen ja aus dem App-Marketing und da war es ja wirklich so, dass sie da einfach gemerkt haben, hey, da findet Transparenz immer mehr Anklang. Und da waren wir haben wir gemerkt, okay, Influencer-Marketing war ja einfach die letzten Jahre noch sehr Branding und Awareness und weniger datenbasiert, als es heute ist. Und da haben sie einfach Need gesehen und sind da reingegangen mit datenbasiertem Influencer-Marketing. War aber auch ganz spannend. Dann haben sie angefangen, halt wirklich zu sagen, so hey, zu den CMOs und hey, wir kommen jetzt mit datenbasiertem Influencer-Marketing, das können wir alles irgendwie messen. Und dann war irgendwie erstmal die Reaktion, wollen wir gar nicht.
Aber auch sag mal kurz, was heißt datenbasiertes Influencer-Marketing konkret? Also, weil natürlich hast du dir immer schon angeguckt, wie viele interagieren sozusagen mit den jeweiligen Aktivitäten. Also wie geht ihr daran?
Genau, es war halt so, dass wir halt wirklich, wie gesagt, von Tag 1 diese App, diese eigene Datenbank mitgebaut haben und wirklich auch mit Inhalten gepflegt haben, dass wir unsere eigenen Daten hatten und immer sehen konnten, wer performt wirklich wie und wo und das alles in Echtzeit mit measuren konnten. Das weiß ich, haben viele Agenturen parallel auch schon versucht, aber Julie Berlin war da wirklich dann eine, die das von Tag 1 etabliert haben. Dann ist es halt so, dass wir halt wirklich auch sehr, sehr früh ins Paid Media reingegangen sind. Mhm. Also es war auch noch ein Punkt, dass wir halt wirklich gemerkt haben, damals Influencer-Marketing war groß und dann haben halt auch Jonas und Lina waren ja auch eine der ersten, die dann wirklich eine TikTok-Agentur wurden, haben gemerkt, okay, da geht's um Content First. Und wenn es um Content First geht, geht es auch um Inhouse-Produktion und um Media. Mhm. Und das haben sie sehr früh verstanden. Da sind sie natürlich erstmal aus der Comfort-Zone raus, weil man halt mit Influencer-Marketing, auch ein wichtiger Punkt, dass nicht jede Agentur komplett transparent die Verträge und die ganzen Daten zum Influencer, zur Influencerin preisgegeben hat. Mhm. Und da war sehr viel Transparenz bei Julie am Anfang. Und das ist natürlich auch erstmal was, wo man sagt, da schneidet man sich ein bisschen ins eigene Fleisch.
Ach so, weil sozusagen die anderen die Marge entsprechend eingesteckt haben und ihr sehr transparent gesagt habt, dazu kaufen wir es ein, das ist unsere Agenturleistung und das sind sozusagen die Performance-KPIs der Kunden.
Es war nicht üblich, dass man quasi die tatsächlichen, also man hat dann quasi die tatsächlichen CPMs kommuniziert und wenn es halt weniger waren, dann wurde halt noch mehr einverhandelt, anstatt einfach zu sagen, wir kaufen den zu den CPM X und wenn wir es drunter verhandeln, ist es gut für die Agentur. Also es war schon, bei uns ist es so, die Kundinnen können die Verträge einsehen. Mhm. Also es ist sehr, sehr transparent. Dann haben sie sehr früh noch auf Inhouse, also da wurde es wirklich datenbasiert Social Media Marketing, weil sie haben sehr früh auf Inhouse-Produktion gesetzt, was ja auch erstmal nicht lukrativ für die Agentur war. Also haben sie immer selbst quasi für die Vision und für den Wachstum sind immer ins Unangenehme gegangen, immer so ein bisschen in die Anti-Comfort-Zone. Haben dann auch Media mit aufgebaut, obwohl Media ja auch einfach auch nicht so lukrativ war oder ist aktuell noch für viele Social-Media-Agenturen wie Influencer-Marketing. Mhm. Also die Marge auf eine gut gebuchte Influencerin ist höher als die Media-Budgets, die gerade Social-Media-Agenturen zum Teil noch kriegen, weil die liegen halt auch bei den großen Media-Agenturen. Mhm. Und die Agency-Fee ist einfach auch viel geringer. Und immer dieser datenbasierte Ansatz zu sagen, so hey, wir wollen A, Transparenz schaffen und B, das auch weiter vorantreiben, obwohl wir da jetzt vielleicht erstmal nicht den maximalen Gewinn mit haben, das hatte wirklich diesen Wachstum immer gefördert. Mhm. Und das ist finde ich, was so faszinierend ist an Lina und Jonas, dass die halt, ich habe es auch nochmal versucht bei dem Thema, irgendwie habe ich super viel drüber nachgedacht, Wachstum, was die beiden so besonders macht, die sind halt so ein super komplementäres Team. Und die sind super agil und schnell, aber immer stets gut durchdacht.
Kommen die beide aus einem ähnlichen, ich sag jetzt mal, Gewerk, im Gewerk, also BeraterInnen oder Kreative?
Banker. Die haben sich bei der Bankausbildung kennengelernt. Sind auch beste Freunde, seit sie 18, 19 sind. Haben auch zusammen Jobstationen durchlaufen. Also sie sind wirklich, und das war halt auch der Grund beim Bewerbungsgespräch damals. Das war halt, ich hatte halt die Vision, ich wollte halt das Creative Strategy, also diese kreative Strategie, was jetzt natürlich gar nicht datenbasiert ist. Aber ich wollte halt diesen Bereich, den ich im Digitalmarketing gesehen habe, da war meiner Meinung nach der Need für Influencer-Marketing/Social-Media-Expertise zum Teil. Also personenbezogene Social-Media-Expertise, immer mit dem Creator. Und in Influencer-Marketing-Agenturen hat die Strategie gefehlt. Das Niveau, was in Digitalagenturen waren. Und da bin ich halt zu denen und meinte, ich würde das gerne aufbauen. Es hat keine 5 Minuten gedauert und hatten das Ding mündlich geklärt. Mhm. Die haben mir sofort die Stelle gegeben, die ich haben wollte, das Gehalt, das ich haben wollte, einen Vertrauensvorschuss und gesagt, komm, bauen wir mit dir auf. Und das ist halt, das habe ich noch nie zuvor irgendwo erlebt, dass nur so eine Schnelligkeit, es ist halt unfassbar. Dann haben wir meine ehemaligen Kolleginnen, auch von Puls, die waren auch noch woanders, in Hamburg geheiert. Dann wurde direkt ein Hamburg-Office aufgemacht. Da sitzen jetzt auch knapp 10 Leute. Mhm. Also diesen Mut, in den unangenehmen Bereich reinzugehen, für den Wachstum und an eine Vision zu glauben, und das haben sie halt auch in dem datenbasierten Bereich getan. Mhm. Und natürlich wäre es vielleicht erstmal schlauer zu sagen, uff, Strategie weiß ich jetzt nicht, wird nicht erwartet, hat erstmal kein Geld gemacht am Anfang, war eine Overhead. Und das ist halt immer das, was die beiden, glaube ich, so auszeichnet, dieses Wachstumsgetriebene.
Sind sie selber denn, ich sag mal, also häufig wird ja Agenturen vorgeworfen, zu sehr in das eigene Produkt verliebt zu sein, sich zu sehr mit der Kreativität und allem dann irgendwie da auch zu verbinden, auseinanderzusetzen, deswegen, ich sag mal, viel zu niedrige Preise zu verlangen oder viel zu lange auf den einzelnen Themen zu arbeiten. Ja. Würdest du sagen, gerade vielleicht auch mit dem Background, dass die beiden gar keine Agenturkinder sind, sondern BankerInnen, die sich darüber auch kennengelernt haben und dann Jolie gegründet haben, sind sie dann mehr Unternehmer?
Ja, definitiv.
Okay.
Die sind 80-20-Regel. Sind Also sie sind beide super inspirierend, sonst wäre ich da auch jetzt nicht so lange, also ich sag, wie es ist, ich wäre da wahrscheinlich nicht jetzt so lang und würde auch nicht die Schritte gehen, wenn die nicht so inspirierend für mich gewesen wären von Anfang an. Mhm. Es stimmt, das ist ein guter Punkt, die sind Unternehmerinnen und haben halt dieses Inkubator-Mindset. Mhm. Also die testen ganz viel, also da ist auch wirklich, wie oft Lina irgendwie mir irgendwas schickt, du siehst das, was wir machen und das, also wirklich so sehr, also ich krieg alles,
was laufend Bewegung drin, ja.
Alles, was ich auf LinkedIn neu sehe, hat Lina oder Jonas mir vorher schon geschickt. So, und testen auch sehr viel aus. Also wir haben zum Beispiel auch eine UGC-Creator-Agentur in-house angetestet, dann ausgegründet. Wir haben das Paid Media gegründet, wir haben jetzt die in-house, unsere In-house-Produktion, es sind jetzt 3-4 Studios, die haben LA eröffnet, sie haben jetzt Hamburg eröffnet, wir haben London eröffnet, wir öffnen nächstes Jahr Paris. Mhm. Wir sind innerhalb von 5 Jahren auf knapp 100 Mitarbeitende gewachsen. Wahnsinn, also sehr schnell, aber sagen auch Momenten, wo es dann vielleicht nicht klappt, okay, weg. Mhm. Aber was ich halt auch so bewundere, dieses Unternehmerinnen-Mindset, die sägen am eigenen Stuhl und sehen das große Ganze. Zum Beispiel diesen Creation Club, den wir ausgegründet haben. Dann
der Creation auch sagen, Club ist dieses
UGC.
Ja, genau.
Genau, und da ist auch gar keine starke Verbindung jetzt. Also klar, es ist ausgegründet mit, aber das hätte man auch in-house machen können. Dass sie jetzt ist auch mit mir die Julie Consulting ausgründen werden, könnten das auch bei sich in-house behalten. Aber so ein bisschen der Gedanke, und ich glaube, das ist auch, was gute Leaderinnen haben, dass man halt, man hat einen schönen Topf, da sind ganz viele Pflanzen drin und man pflanzt immer wieder neue Ideen ein. Und wenn man merkt, die Pflanze braucht jetzt den eigenen Topf zum Wachsen, dann nimmt man die raus und gibt einen eigenen Topf. Und das ist ja wirklich dieses Unternehmerinnen-Denken. Und das haben die total. Also der ist auch alles finanziell vorgeplant für die nächsten. Also man hat einfach ein Gefühl von Sicherheit, wenn man da ist. Mhm. Und auch mit denen arbeitet, da ist alles vorgeplant und trotzdem wird keine Chance ausgelassen.
Naja, und vielleicht gerade, weil sie sich eben eher in ihrer Rolle auch als UnternehmerInnen sehen,
ja,
gibt es eben weniger das, was du ja auch, sag ich mal, bei den anderen Unternehmen vielleicht auch hier und da schmerzhaft erlebt hast, gar nicht so sehr dieses inhaltliche Vorgeben, inhaltliche Einmischen,
ja, ja,
sondern eher eine unternehmerische Vision, Zielbilder und dann eben auch, ich sag mal, verstehen sie ihre eigene Rolle darin, Strukturen zu etablieren oder eben auch, ich sag mal, die notwendigen Finanzmittel zur Verfügung zu stellen, um Dinge auszuprobieren und einfach die richtigen Menschen anzuziehen, die Lust haben, das inhaltlich zu füllen und voranzutreiben. Ne?
Ja, total. Also es war am Anfang auch wirklich, das fand ich auch spannend, weil da hatten wir die ersten Monate wirklich auch so eine Findungsphase, weil ich halt noch dachte, okay, das war auch meine erste Director-Rolle, ich habe vorher nie ein Team geführt. Also ich hatte am Anfang auch kein Team, das habe ich mir dann aufgebaut, habe dann mal Agenturen geführt, aber musste da auch erstmal reinwachsen. Das war jetzt nicht so, dass ich da angefangen habe und dachte, ja, I own it, sondern ich hatte auch schon, uiuiui, was wird jetzt von mir erwartet? Und auch wieder meine Erfahrung bei Disruptern, dass man halt es wirklich nach Können geht und nach Stärken und nicht nach Berufserfahrung, weil normalerweise wirst du nicht nach 4-5 Jahren, also bei Tinder war ich Mid-Level und schwupps bin ich Director, die höchste Position nach Jonas und Lina im Unternehmen, auch die erste Director-Stelle. Und da hatten wir einfach eine Findungsphase, wo ich halt noch sehr viel abstimmen wollte, weil ich einfach dachte, ich hatte halt, also es hatte einfach, also wusste halt nicht, wie viel Abstimmung wollt ihr. Und da haben sie mich halt auch mal Pushback, hey, you do you. Und hab dann sehr schnell gelernt, okay, ich kann wirklich einfach frei laufen und so agieren, als wäre es mein Unternehmen. Und kann halt immer wieder mich abstimmen im Sparring und hatte natürlich meine Check-ins. Und konnte halt wirklich dann einfach machen. Und das war halt total angenehm. Das war auch eine Findungsphase, weil man natürlich gerade in so einer hohen Position erstmal auch gucken muss, hey, wie sehen das die CEOs? Wollen die, dass du alles abstimmst? Mhm.
So. Stimmt, absolut, ja. Und wie würdest du sagen, wie sichtbar sind die beiden heute in der Agentur für die Mitarbeitenden?
Also sie sind auf jeden Fall sehr sichtbar, sind auch immer da tatsächlich, also sind sehr viel im Büro, machen noch sehr viel, auch zum Teil noch, also weniger operativ als vor 2 Jahren tatsächlich, zum Glück würde ich sagen, weil dadurch kann es halt weiter wachsen. Ich meine, ich war die erste Direktorin so, jetzt sind wir 3 So, also haben da auch einen Level noch reingezogen. Sie sind halt meistens aber wirklich so, dass sie, also sie wachsen halt, sie sind für den Wachstum da. Mhm.
Und Business Development,
genau. Ja, aber sind natürlich auch manchmal gehen sie auch noch mit rein, also sind auch noch im Operativen mit drin, aber man merkt halt, dass sie da total in alle Richtungen ihre Fühler ausstrecken.
Kommen denn über die beiden vor allem die Kunden, weil häufig ist ja so bei inhabergeführten Agenturen, ne, ist so der Riesenvorteil, da sind die Inhaber, die beraten auch noch persönlich, darüber kommen dann Kunden. Spielt das bei euch im Setup eine Rolle oder ist das gar nicht unbedingt so? Oder ist es vielleicht mal der Erstkontakt, aber dann sagen gar nicht die Kunden, ja, wir wollen die ganze Zeit die beiden Gründer sehen?
Nee, die sind gar nicht mehr so viel mit drin, seitdem die ganzen Directors gekommen sind tatsächlich, weil wir haben pro Verticals oder pro Team einen Director. Zum Teil sind sie noch mit drin, aber wirklich dann nicht im Daily Business. Mhm. So. Und das ist halt, also da sind sie, das war aber auch noch anders, als ich angefangen habe. Da waren sie wirklich noch im Daily Business mit drin. Und wenn da mal Not am Mann ist, dann machen sie auch noch mal einen Account, also sind beim Account auch am Anfang mit drin. Trotzdem sind sie immer Sparring Partner, gucken mit einem alles drüber, man hat da wirklich ein Gefühl, gerade auch so, wenn man sagt so, hey, wie soll ich da und da vorgehen, haben sie immer guten Rat. Man kann aber auch frei agieren und was ich sehr, sehr schön da finde, das habe ich auch schon anders erlebt, Fehler werden akzeptiert. Man kann Fehler machen, man kann aus Fehlern lernen. Und man hat halt diesen Spielraum oder halt, dass man halt wirklich Fehler wagen kann. Und ich glaube, es ist ihnen lieber, wenn man mal selber vorprescht und einen Fehler macht, als wenn man jede kleine Entscheidung dann abstimmt.
Mhm. Und das habe ich halt. Ja, das kannst du ja sonst auch nicht skalieren. Ne? Also die eigene Kapazität ist ja irgendwie endlich.
Ja.
Und wenn du jedem alles minutiös vorgibst, dann kannst du das maximal mit, weiß ich nicht, 20, 30 Leuten machen.
Genau.
Aber eben nicht in der Wachstumsdimension, die ihr da jetzt auch angeht. Ne?
Total. Also ich finde es immer wieder, also ich schätze es sehr, mit den beiden zusammenzuarbeiten und tatsächlich jetzt auch die Gründung, die jetzt gerade läuft, von der Tuli Consulting, dass ich da mit den beiden dann ins partnerschaftliche Verhältnis gerutscht bin.
Ja, erzähl mal, das ist spannend. Du hast das eben ja bei unserem kleinen ersten Warm-up-Kaffee schon ein bisschen erzählt. Ihr meldet es jetzt beim Handelsregister an. Ihr habt ja heute schon das Vertical Consulting
und
gründet das als eigene GmbH aus. Und du wirst da auch Mitinhaberin werden.
Genau, und Geschäftsführerin tatsächlich.
Ah, wow, herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön, ganz aufregend. Ja, ich habe auch schon einige schlaflose Nächte gehabt, aber es wird gut. Also Jonas und Lina, muss ich auch sagen, sind, was auch sehr prägend für die beiden ist, sie sind super fair. Mhm. Super, super fair. Und haben halt sehr wenig eigenes Ego. Deswegen, also muss man auch mal bedenken, die haben mich wirklich von Tag 1 auf Bühnen gestellt. Also das ist ja auch nicht die Regel.
Das fand ich auch tatsächlich cool, das kann ich vielleicht ja auch erzählen. Ja. Ich habe ja Lina über einen Connect kennengelernt und wir haben dann über WhatsApp geschrieben und sie hat dann direkt dich in die Gruppe mit eingeladen und hat gesagt, ah, super Kind, total interessant, das macht bei uns Josie.
Genau.
Also sie hat gar nicht gesagt, ja, jetzt kann ich mal als Inhaberin hier im Podcast sein und so, sondern sie hat völlig selbstverständlich den Ball zu dir rübergeworfen und total unprätentiös. Das fand ich auch sehr sympathisch.
Total, und das ist halt genau das, was die beiden auch so, also die haben halt, es ist sehr bei uns das Motto Stärken, Stärken. Das heißt, es ist wirklich die Person, und jede Person soll in ihren Stärken bleiben. Und ich habe noch ein bisschen zu meiner Reise bei Julia Athen angefangen, wirklich als Director Creative Strategy. Nach 6 Wochen dann auch meinen ersten Mitarbeitenden bekommen im Team, was war der Felix? Mhm. Im Fachabi einen Schülerpraktikant noch quasi, aber selber ist er auch Creator. Schlaflose Nächte davor gehabt. Ich dachte, oh mein Gott, ich habe jetzt Verantwortung für das Berufsleben eines Menschen. Mhm. War ganz wild, das werde ich auch nie vergessen. Naja,
Warst du darauf vorbereitet? Also
nee. Intuitiv ja, aber ich hatte trotzdem, ich habe halt durch Jonas Wolf, meinen Chef bei Puls, das war so ein unglaublich guter Chef für meinen Berufseinstieg. Der hat mich so stark geprägt und mir so viel ermöglicht und mir auch so ein gutes Mindset mitgegeben. Und der hat halt den Standard gesetzt, dass ich nichts Schlechteres mehr akzeptiert habe. Mhm. Das ist ein bisschen wie eine Beziehung. So die erste Beziehung setzt ja irgendwie auch den Standard. Und deswegen habe ich ja gedacht, wow, ich nehme jetzt diese Rolle für junge Menschen ein und ich setze den Standard und ich darf das nicht verkacken. Mhm. Also das war wirklich, ich muss dann die Messlatte so hochsetzen, dass sie sich niemals in einem Job, weil habe ich auch anders erlebt, schlecht behandeln lassen. Mhm. Nicht schlecht behandeln lassen, dass die ihre Stärken einsetzen, dass sie gerne zur Arbeit gehen. Und es war für mich so ein, gerade weil wir ja mit jungen Menschen zusammenarbeiten, es sind ja keine Personen, die schon 10 Jahre im Job sind. Es war so eine Verantwortung und es war halt in Anführungsstrichen nur ein Praktikant erstmal. Und trotzdem habe ich so, ich bin dafür verantwortlich, dass der ein gutes Praktikum erlebt.
Und wie viele sind jetzt in deinem Team?
Jetzt sind es knapp 10 oder es sind sogar 10. Also tatsächlich, das Team wird intern auf andere Teams verteilt werden. Also ich nehme einen Teil mit, ein Teil wird verteilt. Mhm. Aber das habe ich dann wirklich so hochgezogen, das Team. Und durfte da auch relativ frei entscheiden und frei hiren. Und das erste Jahr war es sehr viel, die anderen Teams unterstützen, Strategien ausarbeiten. Halt wirklich eher im Hintergrund. Trotzdem parallel haben sie mich auch, das war auch Lina direkt so, hier Josie, da ist unsere PR-Agentur, red doch mal mit denen, du hast doch hier irgendwie tolle Ideen, wir pushen das mal raus. Mhm. Und so ging das dann los. Hatte einen Horizont-Artikel veröffentlicht, dann ging es los mit der ersten Anfrage für einen digitalen Keynote. Und dann kamen auch ganz oft Anfragen über Jonas und Lina und die haben sie halt an mich weitergereicht. Mhm. Einfach wirklich ganz konkret, nee, das macht Josie, weil mir das halt total Spaß gemacht hat. Und die beiden dachten, nee, uns rauft das ein bisschen Energie, müssen wir jetzt nicht, aber Josie macht das Spaß, komm.
Perfekt.
Das war nicht gut. Die Regel. Mhm.
Und sag mal, was ist der Grund, dass ihr das Consulting ausgründet? Also war das die Idee, dich auch dann unternehmerisch zu beteiligen, dass du da noch ein bisschen mehr Beinfreiheit bekommst?
Genau, und zwar, wir hatten ja ein Jahr dieses Creative Strategy Team und das war auch für mich ein spannender Moment, weil da hatten wir mein Jahresgespräch und habe mich das erste Jahr, ich war ausgebrannt. Mhm. Ich habe dann noch jeden Pitch selber gemacht, jedes Slide selber gebaut, hatte ein Team, was ich lenken musste, aber auch ein sehr junioriges Team zum Teil. Und ich habe gemerkt, dieses operative in den Präsentationen drin sein, ich kann das nicht mehr. Ich kann das Tempo nicht mehr halten. Jedes Mal, wenn eine Pitch-Anfrage kam, hatte ich schon Bauchschmerzen. Im Wachsen vielleicht in irgendeinem Grad. Ich hatte die Energie nicht mehr. Dieses Pitch ist immer so viel Energie. Mhm. Und ich habe das früher geliebt. Aber ich war auch nicht mehr Mitte 20. Mhm. Und dann bin ich halt auch ganz ehrlich zu Jonas und Lina, meinte halt so im Jahresgespräch so, ich liebe immer noch diese Metaebene, Strategien vorzugeben, damit drin sein. Ich liebe es, Leadership zu machen, aber ich merke, ich halte das Tempo nicht mehr. Also ich halte das kein Jahr mehr durch. Und war halt total ehrlich und offen.
Weil es bei dir dann auch diese Spreizung hatte zwischen Strategieführung und operativ sozusagen knietief im Schlamm zu stehen den Dreck rauszuschippen.
Ja, und das Content-Format noch selber auszudenken, die Slides selber zu bauen, die Overhead-Strategie, aber auch noch trendgebend mit zu sein, dann Speaking nebenbei, Artikel veröffentlichen, Team von 10 Leuten. Also es war einfach too much. Und dann habe ich das halt offen kommuniziert und halt auch damit halt irgendwie auch mich verletzlich gezeigt. Und Lina direkt so, hey, wir machen das jetzt so, es bleibt bei allem, was ist, wir gehen erstmal 10% runter mit deinen Stunden, jeden zweiten Freitag frei. Ist auch alles gleich geblieben drumherum, also ich habe keinen Nachteil dadurch gehabt, also quasi eine Beförderung. Und, weißt du was, wir stellen dir diese seniorigere Person ein und du übernimmst den Communications-Bereich, weil das macht dir doch Spaß. Du sprichst doch gerne, du bist doch gerne in diesen Themen drin. Also ich habe quasi eine Schwäche zugegeben und im Moment gesagt, so, hey, so wie es gerade läuft, ich kann das nicht mehr lange und habe eine Beförderung bekommen. Mhm, mega. Das ist halt auch so ungewöhnlich. Und haben aber in dem Zuge auch schon besprochen, haben mich halt ganz ehrlich gefragt, so, hey, wie sieht's aus? Willst du bei uns bleiben? Und ich meine so, ja, ich fühle mich mega wohl bei euch, ich will bei euch bleiben. Aber irgendwann will ich auch in irgendeiner Art und Weise was Eigenes mitmachen, weil ich arbeite so, als wäre ich selbstständig. Ich habe da Lust drauf. Hatten aber noch gar keine genaue Vision. Es war erstmal so eine Richtung Social Business, was wir uns gedacht haben und war auch eigentlich für 2024 das nächste Gespräch angesetzt. Mhm. Aber wir haben gesagt so, hey, wir machen erstmal eine neue Rolle. 2024 reden wir das nächste Mal drüber. So, es war auch mein Wunsch. Also ich wollte jetzt auch nicht das so preschen. Weil ich wusste immer, ich will irgendwann selbstständig werden, aber ich wusste auch immer, es ist nicht der richtige Moment. Mhm. Und dann habe ich halt angefangen, immer mehr in die beratende Funktion zu gehen, habe angefangen, Workshops zu machen, habe angefangen, wirklich mehr auf einem strategischen Level mit Kundinnen zusammenzuarbeiten und hat sich diese Consulting da irgendwie entwickelt. Und mit der Reputation, die ich aufgebaut habe, haben auch immer mehr Anfragen, ja, können wir nicht mal beraten werden? Und dann haben wir halt auch gemerkt, hey, da ist ja ein Markt da. Und ich habe einige Pitches verloren, weil sie zu strategisch waren. Mhm. Also das war auch mein Fluch und Segen zugleich, dass ich halt immer in dieser Strategie mich so verheddert habe. Und das für mich immer das Wichtigste war so. Und irgendwann haben wir uns dann ehrlich in die Augen geschaut und hieß es, hey, dann lass uns doch die Consulting ausgründen als erstes.
Und als, thematischen Fokus hast du dann, Strategien, also TikTok-Strategie, Social-Media-Strategie, InfluencerInnen-Strategie, also sozusagen immer den strategischen Fokus. Du hast selber dann mit Execution, Content-Production und Ähnlichem dann nichts mehr zu tun in diesem neuen Setup. Also du kannst dich voll und ganz auf Strategie konzentrieren.
Genau, hatte ich tatsächlich im alten Setup auch, habe ich das dann immer in die Teams gegeben. Mhm. Und das war halt auch schon so ein bisschen der Gedanke, dass man halt höchstens noch Art Direction mitgemacht hat. Wir haben aber gemerkt, und das war auch der Shift, wie gesagt, davor waren wir so ein übergeordneter Kostenfaktor und dann mit der Consulting haben wir richtig aktiv Geld eingenommen. Mhm. Also da waren wir dann wirklich ein losgelöstes Einnahmequelle.
Und seid ihr da immer auf Projektbasis unterwegs? Also musst du theoretisch jedes Projekt, was du hast, neu verdienen, pitchen, dich darum bemühen? Oder habt ihr dann auch, gut, Retainer haben wir sowieso alle nicht mehr, aber sozusagen dauerhafte Kundenberatung, Betreuung im strategischen Bereich?
Tatsächlich entwickelt sich das gerade alles. Also es ist ja vor ein paar Monaten vor 6 Monaten gestartet. Mhm. Auch wieder die Schnelligkeit, ne? Mhm. Also die Consulting, meinen ersten Workshop habe ich im Sommer gegeben. Mhm. Jetzt gründe ich die Consulting aus. Also wir reden hier wirklich von Jonas und Lina-Style, wirklich, und das ist, glaube ich, auch deren Geheimrezept, schnell im richtigen Moment. Das Timing ist bei denen immer sehr, sehr gut. Mhm. Und aktuell befinden wir uns halt noch in Phasen, wo es dann wirklich in die Strategie geht und wir jetzt über die ersten, in Anführungsstrichen, Retainer sprechen. Mhm. Aber das ist dann das Modell. Also das kann alles sein. Ich arbeite dann mit Kundinnen zusammen, die andere Agenturen haben, die gar keine Agentur wollen und mache halt vielleicht mal nur einen Workshop, gebe einen Impuls, mache Workshop-Strategie, mache Workshop-Strategie-Retainer. da gibt's alle möglichen, also ist auch wirklich ein bisschen nachfrageorientiert. Und es soll so ein bisschen, also grob groß gesprochen, Vision McKinsey für Social Media. Also wirklich reine Beratung im Social Media Bereich. Umsetzung wird dann abgegeben. Soll auch nicht in Konkurrenz zu Julie Berlin stehen. Das ist uns ganz wichtig. Und dass man da auch wirklich von profitiert, vom, ja, vom Wissen und den Erfahrungen der anderen. Merken aber auch, dass es halt wirklich auch gut ist, das rauszugründen, weil es kamen schon sehr, sehr viele Anfragen von Kundinnen, hey, wir wollen keine Agentur, aber könnt ihr doch mal vorbeikommen. Und das ist ja einfach
mega, auch, ja.
Man kann halt einfach viel besser beraten, wenn man keinen Serviceapparat im Hintergrund hat, den man noch mitverkaufen muss.
Ich wünsche dir so viel Erfolg.
Dankeschön.
Und Freude
mit
dieser neuen Aufgabe. Das klingt wirklich richtig vielversprechend. Super gut. Du hast vorhin kurz erzählt, so ganz nebenbei gedroppt, ihr habt da noch ein Büro und ihr seid in Amerika unterwegs, in England, Paris und so weiter. Wie kam es denn zu dem, ich sag mal, kleinen Internationalisierungsschub?
Ich glaube, es war auch sehr intuitiv bei Lina, der LA, das LA Office. Ja, ich glaube, es war wirklich auch relativ, sie wollten ein Auslandsoffice eröffnen und dann war es auch da eine sehr intuitive Entscheidung, lass uns nach L.A. gehen.
Mhm. Aber hat jemand in L.A. auf Julie gewartet?
Also noch nicht, nö.
Nö, okay.
Keiner,
ja.
Niemand. Wir haben da jetzt 3 Personen sitzen tatsächlich, aber auch unseren ersten, also OkCupid ist da unser Kunde, muss man auch sagen, Tinder hat da sich auch in der Hinsicht irgendwo ausgezahlt, dass ich natürlich Dating-Apps, ich sage immer, ohne Dating-App, ohne mich, das heißt, eine Dating-App muss immer mindestens mein Kundin sein oder mein Kunde oder meine Kundin. Deswegen haben wir auch angefangen, mein erster Kundencall, das war unabhängig von mir, war mit Bumble bei Julie Berlin. Danach hatten wir dann OkCupid, dann Hinge. OkCupid hat sich bis in die USA verlagert. Also,
das heißt, ihr seid mit dem Kunden oder für den Kunden, habt ihr dann auch das Büro eröffnet? Oder habt ihr gesagt, wir haben gar keinen Kunden, aber wir starten jetzt mal,
recruiten
3 Leute, die vor Ort sitzen?
Ja, und dann war Lina erstmal da für ein paar Monate, auch direkt als ich gestartet bin, war Lina gar nicht vor Ort, sondern in den USA. Ja, und jetzt entwickelt sich das recht gut. Wir haben da 3 sehr starke Personen sitzen. Ich bin jetzt auch im November da, um die nochmal zu trainieren Richtung Speaking, weil das halt, glaube ich, ein Entry Point ist auch. Haben da auch mit der HMS tatsächlich ein Projekt umgesetzt für eine Markteintritt oder Marktwachstumsstrategie in den USA. Mhm. Also da haben wir da auch schon einigen Input erhalten und sind da auch sehr, also mutig, aber trotzdem durchdacht reingegangen. Und bis jetzt ist es sehr, sehr lukrativ, muss man sagen. Also es zahlt sich auch da aus. London und Paris war tatsächlich auch ein bisschen mit der Kooperation mit TikTok geschuldet. Wir sind ja TTCX-Partner, TikTok Exchange Creative Exchange Partner. Sind da auch, um mal ein bisschen anzugeben, Nummer 1 in Europa, Nummer 4 global.
Hier darfst du alles sowas droppen.
Muss ich auch, weil es auch sehr, das ist ja natürlich dieser Inhouse-Produktion geschuldet, die natürlich auch bedenken. Man hat die Inhouse-Produktion gegründet. Dann gab es dabei auch ein Need. TikTok Exchange heißt ja wirklich, Kundinnen, die einen gewissen Budgetbetrag Media auf TikTok lassen, kriegen Videos subventioniert und dürfen sich die Agentur aussuchen. Wir mit einer Inhouse-Produktion werden da sehr, sehr oft gewählt auch. Da gibt's auch andere natürlich, aber wir waren da sehr früh mit dabei, sind auch sehr eng Austausch. Und da sind UK und Frankreich einfach spannende Märkte und dementsprechend, ja, Angebot-Nachfrage oder Nachfrage-Angebot eher.
Das heißt, im Treiber der Internationalisierung jetzt jenseits vom LA-Office war eben auch diese TikTok-Kooperation, weil ihr darüber, ich sag mal, in euer Netzwerk einfach auch spannende Kunden gespült bekommt, die dann aber einen globalen Ansatz auch haben wollen.
Genau, ja, genau. Okay. Und USA ist tatsächlich, ich glaube, das war so ein bisschen, also glaube ich, ein logischer Schritt. Ich meine, Puls hat ja damals auch schon, hat ja Puls damals schon phänomenal vorgemacht. Die haben ja in die USA expandiert. Als ich da angefangen habe, hatten wir ein spanisches Team, ein französisches Team, ein Office in New York, dann hat ein Office in L.A. eröffnet, ein APEC-Team, ein italienisches Office. Also es war surreal. So, und klar haben da auch mal manche Offices dann nicht so gut funktioniert, aber ich glaube, das italienische Office ist immer noch sehr erfolgreich. London gibt es noch. Und das ist, glaube ich, auch da. Also auch eine sehr, sehr starker Puls. Ist ja ähnlich, also ich sehe da mal sehr viel Parallelen, weil ich bei Puls eine ähnliche Zeit mitgemacht habe wie jetzt bei Julie. Dieses von 30, 40, 50 Mitarbeitenden auf die 100 hoch und Internationalisierung.
Stimmt, ja. Und aber du hast ja vorhin gesagt, ihr habt als ein Thema des Wachstums ja auch gesagt, wir haben ein neues Level eingezogen. Ne?
Ja.
Es gibt jetzt 3 bis 4 Directors sozusagen neben den beiden GründerInnen. Ist das, also habt ihr in der Organisation auch Wachstumsschmerz gehabt?
Ja.
Also habt ihr gemerkt, okay, wir sind jetzt doch nicht mehr Startup, wir brauchen jetzt Prozesse, gewisse Standards, ein gemeinsames Commitment auf Sachen, Strukturen.
Ja,
du nickst ganz heftig.
Definitiv, und da muss ich auch gerade wieder differenzieren zwischen Puls und Julie, weil ich gerade drüber nachgedacht habe. Puls hat ja gar nicht so starke seniorige Ebenen drin, beziehungsweise die sind nicht sichtbar. Also hier haben wir ja auch keine Person von damals, die ich noch kenne, arbeitet noch da, außer eine, die ist halt Marketing Director, ist eine Person. Aber sind alle gegangen und wurden auch, also die konnten auch gehen. da waren die Prozesse von Anfang an 1A. Also wer durch Puls läuft, der hat so ein gutes Onboarding und so eine gute Schule. Da sind die Personen sehr früh, also es ist sehr prozessorientiert gewesen. Mhm. Julie hat da den Fokus dann wirklich irgendwie, war da eben ein bisschen anders. Und da war der Wachstumsschmerz, also da war der Wachstumsschmerz auch gerade mit den Prozessen sichtbar, weil plötzlich braucht man überall Prozesse und Vorgehensweisen und jedes Team muss das gleich machen. Und natürlich auch der Wachstumsschmerz mit der Stimmung. Man merkt es natürlich, wenn man nicht, also auch in den Teams, wenn dann da Ebenen zwischengezogen werden, Personen sprechen gerne mit den Gründerinnen. Mhm. Und wenn die dann nicht mehr an die Gründerinnen reporten, dann gibt es auch erstmal Wachstumsschmerz, bis sie merken, oh, von den Directors kann ich ja auch super viel lernen. Mhm. Aber natürlich.
Ja, und deshalb sind die auch greifbarer noch für mich.
Genau.
Also wenn es die richtigen Personen sind, die ihre Führungsrolle dann eben auch gut und modern genug interpretieren, ist das ja auch eigentlich ein großer Vorteil.
Total, aber auch dieser Wachstumsschmerz, dann irgendwie jeder Director von uns hat irgendwie seinen eigenen Führungsstil. Mhm. Irgendwie, manche sind dann irgendwie mehr ein bisschen lockerer, andere sind dann doch ein bisschen strukturierter und strenger. Und dann war da auch irgendwie natürlich ein Wachstumsschmerz, weil es hieß dann, es war dann irgendwie auch irgendwie, wie kann man da noch einheitlich Prozesse haben, einheitlich auch Regeln haben. Also bestes Beispiel, meine auch enge Freundin von Pulse, auch Geraldine, die leitet das Team auch hier in Hamburg. Wir sind, würde ich auch sagen, komplementär wie Lina und Jonas. Also wirklich unterschiedlicher geht's kaum. Und das ist natürlich auch ein großer Unterschied, ob du bei mir oder bei ihrem Team bist. Und da gibt es natürlich auch andere Regeln. Mhm. Und das ist natürlich auch ein Wachstumsschmerz, dass man da dann Einheitlichkeit schafft und auch die Prozesse, dass die Dokumente alle gleich aussehen.
Habt ihr da irgendwann gesagt, wir machen jetzt, keine Ahnung, ein internes Team oder irgendjemand hat den Hut dafür auf, wir etablieren das jetzt, wir haben 5 Handlungsfelder, um zu sagen, wir können dieses Wachstum weiterführen, skalieren und so weiter?
Tatsächlich haben wir uns vor ein paar Monaten eine externe Beratung im Bereich auch künstliche Intelligenz und Prozessoptimierung reingeholt und seitdem gravierende Unterschiede.
Ja.
Wir haben super viel schon optimiert oder halt auch, ich fällt gerade das Wort nicht ein, nicht optimiert, dass es von alleine läuft.
Automatisiert.
Automatisiert. Mhm. Mhm. Und das war, also wir haben den Wachstumsschmerz erlebt, wir haben es anerkannt, wir haben externe Beratung reingeholt, haben ein Budget in die Hand genommen und seitdem ist halt auch wirklich wieder die Effizienz gestiegen. Also wir hatten auch wirklich gesehen.
Aber toll, dass ihr auch gesagt habt, ne, wir holen uns den Blick von außen, wir investieren.
Ja.
Agenturen neigen ja nicht immer dazu, sich Beratung zu holen, weil sie ja selber irgendwie auch BeraterInnen sind und so. Deswegen finde ich das eigentlich toll und sehr, sehr reif vom Gedankengang her. Magst du sagen, wer das war oder ist das Secret?
Die heißen, ich soll mal nachgeben, Pink. Das ist eine kleine Unternehmen, aber Pink. Ich komme, ich kann es ja nochmal im Nachgang
sagen.
Alles
gut, wir können es ja nochmal nachher posten.
Genau. Und da war es auch wirklich, was ich sehr, sehr spannend finde, haben wir halt wirklich wöchentlich unser Management-Meeting. Also ich weiß auch nicht, ob das üblich ist, habe ich vorher noch nicht so erlebt. Das heißt wirklich, dass die ganzen pro Team, die höchste Position, einmal die Woche zusammenkommen und dem Themen halt diskutiert werden. Und auch hier, das machen Jonas und Lina, weil sie Entscheidungen nicht alleine treffen wollen. Das heißt, in so einem Management-Meeting kann auch mal eine Entscheidung oder ein Thema können auch mal Jonas und Lina überstimmt werden und dann hören die auf das Team. Mhm. Also dann preschen die nicht irgendwie ihre Meinung durch, sondern sagen so, hey, das ganze Team will das so. Dann machen wir es so.
Und bringen die dann Themen mit in das Meeting oder bringt jeder seine Themen mit oder habt ihr Thema 1, was heute besprochen wird und nichts anderes?
Nee, wir haben dann Board, also ganz klar schon, jeder trägt da seine Themen ein und dann werden da alle Themen mit reingenommen. Und dann haben wir zum Beispiel auch so ein Offsite gemacht mit der Beratung von dieser Unternehmensberatung für künstliche Intelligenz auch und Optimization zusammen. Und hatten dann 2 Tage, wo wir, wie wir im Schloss Flesensee untergekommen sind, auch sehr, also muss man auch sagen, Julie geizt auch nie, was irgendwie Unterkünfte angeht, Partys angeht. Ich weiß nicht, ob du von unserer Lehrerin deren OMR-Party im Atlantik gehört hast.
Noch nicht, nee.
Atlantik hat gesagt, die machen nie wieder Partys, weil da wacht dann am Ende die Polizei und so. Aber alles klar, aber wir sparen da nicht. Also das ist Jonas und Lina auch total wichtig. Die machen dann eher mal eine fette Party oder einen Offsite oder investieren, als sich die Gewinne auszuzahlen. Und das merkt man halt auch. Mhm. Und dadurch konnte der Wachstumsschmerz auch so ein bisschen besänftigt werden, weil wir halt wirklich sehr viel im Austausch sind. Das Offsite, da haben wir gemeinsam die Vision besprochen. Und das ist halt auch, was für ein Unternehmen, was keine 5 Jahre oder jetzt 5 Jahre alt ist, finde ich schon sehr weitsichtig gedacht. Weil das, finde ich, habe ich eher in größeren, zum Beispiel bei Tinder erlebt, dass sowas gemacht wurde. Mhm.
Richtig gut, klingt auf jeden Fall gut.
Ja.
Und sag mal, wir sind schon fast am Ende der Podcast-Folge. Es ging so schnell, ich könnte noch die ganze Zeit weiter plaudern, ehrlich gesagt. Gibt es denn jenseits des, ich sag mal, der Ausgründung des Consulting-Bereichs, was ja jetzt auch erstmal dann ein dickes Brett ist, was es erstmal zu bohren gilt, noch irgendein Handlungsfeld für Jolie übergreifend, wo du sagst, boah, das wollen wir jetzt angreifen, da sind wir als nächstes dran, das ist ein super spannendes Feld, mit dem wir uns gerade auseinandersetzen?
Ja, also definitiv künstliche Intelligenz im Marketing, das denke ich auch, haben wir auch bei deinem Talk vor ein paar Tagen gehört, im Social Media mega, mega relevant. Und da haben wir die Beratung, also wir gehen da wirklich in die Effizienz wieder rein. Mhm. für intern und für unsere Kundinnen. Das heißt, wir optimieren sehr viel, wir gucken, wie kann man alles noch schlanker gestalten, noch besser gestalten und gehen da auch in dieses unangenehme Bereich rein, weil...
Das ist ja toll, also ihr hinterfragt einfach Bestehendes und sagt, okay, das läuft, komm, wir widmen uns nur den Chancen, sondern das ist ja eigentlich auch gar nicht so einfach, weil es zwei Bereiche sind. Das eine sind die neuen Chancen und das andere ist das Bestehende effizienter zu machen, stärker zu automatisieren, beides total wichtige Felder, aber eben auch nicht so leicht, sich beidem gleichzeitig zu widmen.
Ja. Genau, dann gibt es halt noch, ich weiß gar nicht, wie weit ich das schon anreißen darf, deswegen, ich darf schon anreißen, dass da gerade auch viel Richtung Musik passiert, Richtung Labelgründung, sich in dem Bereich die Fühler auszustrecken, noch performance-orientierter zu werden und das ganze Thema Live-Shopping. Das ist für uns auch ein Thema.
Das klingt auf jeden Fall schon mal nach einem, nach einem großen Programm. Wir dürfen also gespannt sein, was bei euch noch so kommt. Ich würde mal tippen, eine Menge irgendwie bei dem Mindset und der Agenturkultur. Ja. Und ich wünsche euch riesig viel Spaß dabei. Ganz viel Erfolg.
Vielen, vielen Dank.
Danke dir.